Genauso könnten wir uns in jedem Moment fragen, weil ja jeder Tag bei uns, der ganze Tagesablauf aus Entscheidungen besteht, ne, ob man irgendwie was kauft oder ob man irgendwo hinfährt und so weiter, dass man sich immer fragt, ist es eigentlich gut für mich und ist es gut für die anderen Menschen und die anderen Lebewesen, ist es gut für den Planeten? So, und da sind wir bei dieser ethischen Reflexion, von der ich mir mehr wünschen würde, dass sie uns begleitet. Und man muss nicht immer eine klare Antwort haben.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Und diesmal ist ein Live-Podcast vom Waldgipfel 2025. Und heute geht es um Ethik, um unsere Verantwortung für den Wald. Und für alle, die zuhören, wir werden vielleicht hier und da mal auf vorherige Redebeiträge eingehen. Die hört ihr natürlich nicht im Podcast, die könnt ihr aber auf der YouTube-Plattform der Waldakademie nachschauen. Das ist das schön geordnet in einzelne Panels. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Also wir haben es heute sehr genossen, wir beide, und werden jetzt auf die ethische Komponente mal eingehen und können eigentlich schon direkt einsteigen in eine Fragestellung, die im letzten Panel aufgekommen ist, nämlich die Frage, können wir Wald über Kompensationsprojekte schützen oder brauchen wir nicht generell eine andere ethische Betrachtung von Waldschutz in unserer Gesellschaft, Pierre?
Ja, lass mich ganz kurz weiter ausholen. Wir haben ja das Buch, wurde eben angesprochen, im Waldwissen. Das haben wir eigentlich gemacht, so ein bisschen auch als Input für diesen Studiengang und als Anstoß für ein neues Nachdenken über den Wald. Diese 20 Prinzipien formuliert, mit denen wir versuchen, einfach mal sozialökologisches Waldmanagement zu skizzieren. Wort ungetüm. Aber ich denke ja in der Tat auch, dass der andere Umgang mit dem Wald beginnt mit dem anderen Nachdenken und Überlegen, idealerweise bevor man ihn anfasst und mit ihm umgeht. Ne? Und wir haben diese 20 Prinzipien, es hat mehr oder weniger zufällig ja dann so auf diese Zahl hinausgelaufen. Und neulich gab es mal die Gelegenheit, diese Prinzipien in einem bestimmten Kreis zu diskutieren. Und da sind wir nacheinander so durchgegangen. Und ein Prinzip heißt ja tatsächlich, man sollte den Wald nicht ohne ethische Reflexion nutzen. Und da gab es also eine Reaktion, ethische Reflexion, was ist das für ein Blödsinn? Alttestamentarisches Gedöns sozusagen. Und das fand ich spannend, dass Ethik, das Wort, und auch einfach der Vorschlag, über ethische Reflexion zu sprechen im Kontext von Wald, als so unanständig oder ja geradezu religiös wahrgenommen wird. Ne? Und dabei ist Ethik ja eigentlich genau das Gegenteil von religiösen Setzungen, die irgendwie Moral begründen, sondern das ist ja die Wissenschaft, die sucht nach der Frage, was sollen wir tun und was ist richtig. Das wollte ich nur mal so gerade zu Beginn noch sagen. Und in der Tat, ich glaube, sind wir uns einig, dass in dieser Lage, in der wir uns heute befinden und der Wald sich befindet, nichts wichtiger ist, als einfach mal sich die Zeit zu geben und zu sagen, was ist denn jetzt richtig? Was ist denn gut?
Ja, ich meine, das ganze Spannungsfeld, wir haben es ja heute bei verschiedenen Panels auch schon gesehen, resultiert ja daraus, dass wenn wir Wald vernünftig schützen wollen, dass es dann sehr komplex wird. Also das ist ja komplex, Waldschutz. Ne? Also es ist wirklich ungeheuer vielfältig. Und sobald wir einen Aspekt berücksichtigen oder betonen, dann fallen andere hinten runter, die uns plötzlich auffallen. Ein einfaches Beispiel war das Thema CO2, dass Wald häufig auf die Rolle des CO2-Speichers reduziert wird. Das ist übrigens so ähnlich, als wenn man Blauwale oder Buckelwale, das ist tatsächlich schon bei einigen NGOs aufgekommen, auch als CO2-Speicher definiert, was ich sehr merkwürdig finde, weil Gesellschaft schon seit 50 Jahren weiter ist bei dem Thema, denn man schützt Wale, weil die cool sind und weil es einen traurig macht, wenn die jemand tötet. Ne? Da hat überhaupt keiner an Kompensation gedacht. Also wir waren vor 50 Jahren, waren wir mit Gesänge der Buckelwale, kennen sich ja auch einige von euch noch, da gab es Schallplatten, später CDs. Das war ein ganz anderer Ansatz. Also Wale sind nicht geschützt worden, um das Klima zu schützen, sondern weil Menschen traurig werden, wenn solche liebenswerten Lebewesen getötet werden. Heutzutage sind wir viel technischer unterwegs, was es A, komplizierter macht und B, trotzdem völlig vorbei an der Komplexität geht. Ne? Nur als Beispiel, wir hatten das schon mehr vor solche Themen, wenn wir hier einen Quadratmeter Acker aufforsten, ohne den entsprechenden Fleischkonsum zu reduzieren, wird eben in Brasilien oder Indonesien ein weiterer Quadratmeter Regenwald gerodet, weil solange der Futtermittelbedarf zum Beispiel nicht reduziert wird, oder es kann auch um andere Rohstoffe gehen, solange gibt es nur eine Verschiebung, ne? Und das blenden wir dann aus. Also das ist viel zu einfach gesprungen. Und das ist grundsätzlich die Frage, die überall auftaucht: Wenn wir mit Wald umgehen, wie verantwortlich sind wir für unser eigenes Handeln? Also kann man das übertragen? Wie weit kann man die Verantwortung bei sich selber lassen? Das ist ungeheuer kompliziert.
Mhm. Ja, ich gehöre ja zu dem Sektor, der so ein bisschen mitverantwortlich ist, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, sprich Wissenschaft. Ja, die hat sich ja irgendwie dank Aufklärung aufgemacht, alles ganz genau zu verstehen und ist erstmal losgelaufen, hat alles auseinandergenommen und versucht, die kleinsten Teile zu verstehen. Und das Ganze hat irgendwie zu einem Reduktionismus geführt, zum anderen auch einer hochgradigen Effizienz ja unserer technologischen Entwicklung, so dass wir eigentlich da mit dem Ökosystem immer effizienter und ungut zu Leibe rücken. So, und jetzt versuchen wir natürlich mit diesen Methoden der Wissenschaft reduktionistisch zu messen und wollen da einfache Metriken haben. Das kam auch vor in einer der Diskussionen heute. CO2 ist irgendwie schön, kann man noch CO2-Äquivalente für alle Treibhausgase benutzen und dann scheinbar irgendwie einen Fußabdruck berechnen. Und schon, klar, werden die Stimmen laut, wir brauchen jetzt die nächste Metrik, irgendwie Biodiversität sollen wir messen und idealerweise vielleicht feststellen, wie viel eine Pizza zur Degradierung von Biodiversität beiträgt. Es geht natürlich nicht. Und da merken wir vielleicht, dass wir irgendwie an eine Grenze geraten oder über die Grenze auch längst hinausgeschossen sind. Auch da irgendwie Grenzen des Wachstums dieses traditionellen Wissenschaffens erreicht haben. Und was wir bei all der Hektik, ne, die wir haben, notwendigerweise, weil wir so viel Ungutes angerichtet haben und so viel einfangen müssen, CO2 einfangen, Waldvernichtung einfangen, kommen wir nicht mehr zum Nachdenken und zum Reflektieren und auch nicht mehr diese Frage stellen, warum brauchen wir eigentlich diese Metriken? Oder ist es richtig, ein komplexes Ökosystem Wald in dieser Weise zu erniedrigen? Und ja, da stoße ich dann auch als Wissenschaftler wieder an Grenzen, der ja gelernt hat, zu beschreiben, zu diagnostizieren, zu quantifizieren. Und eigentlich wurde mir nicht beigebracht, die Frage zu stellen, ist das gut und richtig, was ich tue?
Also wir haben ja heute viel über Wald diskutiert. Wir haben zumindest angerissen, was macht unser Handeln hier mit Menschen in anderen Ländern? Da kommt ja ganz schnell das Wort, das haben wir heute übrigens noch nicht benutzt, Neokolonialismus auf. Das heißt, wenn wir hier etwas gut machen wollen, also wir wollen es hier machen, aber doch nicht direkt vor der Haustür, weil hier bauen wir lieber die nächste Autobahn. Ich sage es einfach mal ein bisschen böse, weil so ist es ja tatsächlich auch noch, sondern wir sorgen dafür, dass mehr Natur in Indonesien, in Brasilien, in Kenia, sonst wo geschützt wird. Aber dort sind Menschen, die dann teilweise eben nicht gefragt werden, weil es entweder keine lupenreinen demokratischen Regierungen sind oder weil die Leute aus anderen Gründen kein Mitspracherecht haben oder weil sie nicht über genug Bildung verfügen, um übersehen zu können, was bedeutet das in 10 Jahren für meine Familie und so weiter und so fort. Auch von daher stellt sich eine Frage, wie kriegt man solche komplexen Phänomene eingefangen, wenn man, der Wunsch ist ja sehr groß, etwas zu tun. Das ist übrigens, glaube ich, vielleicht das Stichwort, ne? Dieses Tun.
Tun, was eine Konsequenz ist auch von Wissen, ja, und wo völlig klar ist, dass aus unserem Wissen Verantwortung erwächst. Dieses Wort ist häufig gefallen und Verantwortung müssen manche mehr übernehmen als andere, um der Historie gerecht zu werden und der Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die es gibt auf dieser Erde. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Diskurs, den wir ja zum Glück haben, Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, die ist so ein bisschen prominenter geworden. Das hat mich schon länger fasziniert, sozusagen. Diese Umweltgerechtigkeit nebenbei in den USA entstanden, in den 90er Jahren schon, als Reaktion darauf, dass man festgestellt hat, dass es Umweltrassismus gibt. Ja, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker betroffen sind von einer schlechten Umweltsituation, stärker betroffen von Luftverschmutzung. Mhm. Hatten wir heute auch ein Beispiel im Rahmen eines Panels. Und das war ja zunächst mal jetzt irgendwie lokal, national ein Problem. Aber ich glaube, diese Dimension Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, gerade dann ab 80er, 90er Jahre, betraf dann halt ja auch den Umgang von Generationen miteinander. Ne? Dass auf einmal klar war, dass wir Verantwortung übernehmen für Leute und deren Lebensgrundlagen, die wir nicht kennen und die uns vielleicht auch egal sind. Und wie geht man damit um? Wie wird das auch in Gesetze eingebunden, in idealerweise globale Konventionen, die dann ja kamen? Und irgendwann wird das eklatanter mit dem Klimawandel und wo jetzt klar ist, wir brauchen Klimagerechtigkeit. Wir haben Menschen, die das historisch sehr viel stärker verursacht haben als andere oder auch Gebiete, Nationen. Wir haben unterschiedliche Betroffenheit in Regionen, geografisch, aber auch in der Zeit. Und wie wird das aufgelöst? Da fällt mir nebenbei ein, wir haben ja einen deutschen Ethikrat, den ich eine Weile mir schon anschaue und wo ich mich immer gewundert habe, vielleicht auch nicht gewundert, dass der sehr viele Themen bearbeitet hat, die mit den Menschen und den Individuen zu tun hatten, mit dem Umgang mit uns selbst, also auch wo es um Dinge geht wie so Bioethik, Sterbehilfe und solche Fragen. Aber es kamen diese Umweltfragen nie vor, obwohl eigentlich diese Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit so lang eigentlich nach Bearbeitung schreit, auch in Deutschland. Und jetzt guckte ich gerade neulich nochmal nach und habe festgestellt, Mensch, die haben tatsächlich das erste Mal ein Gutachten gemacht zum Thema Klimagerechtigkeit und wo genau diese Fragen jetzt behandelt werden und wo natürlich ja idealerweise Empfehlungen gehen auch an die Politik, wie man das einbindet. Die Frage ist, ob das ja auf offene Ohren stößt, weil irgendwie Gerechtigkeit wollen wir alle, aber wie stellen wir die her?
Naja gut, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Einer wäre, wir leben in einem Staat, ne, in einem Rechtssystem und der Staat, das ist ja übrigens ein bisschen verpönt, hat die Aufgabe, notfalls mit Gewalt Rechtsnormen durchzusetzen. Also das heißt, persönliche Egoismen zu unterbinden. Das macht der Staat an jeder roten Ampel, das macht der Staat bei Steuern. Und ausgerechnet in diesem Bereich Umwelt, da gibt es Regeln, aber wenn wir uns das Bundesnaturschutzgesetz anschauen, das Bundeswaldgesetz und auch eine Reihe von anderen Gesetzen, dann sind die so wachsweich und werden auch so schlecht kontrolliert und bei Verstößen auch so schwach sanktioniert, dass sie nicht immer, aber doch in vielen Bereichen, gerade im Bereich Wald, kaum eine Wirkung entfalten. Ich sag mal Bodenschutzgesetze. Also wenn wir sehen, also ich erinnere mich an ein Spitzengespräch, was wir zwei geführt haben bei einer Landesregierung, da sagte der Waldbaureferent, dass 70% der Waldböden dieses Bundeslands befahren sind. Und sagt, okay, aber es gibt Bodenschutzgesetze, die das eigentlich nicht erlauben. Ne? Das Ganze findet auch in FFH-Gebieten statt, das ist auch nach Europarecht nicht zulässig, wird aber gerade im Wald eben staatlicherseits durch die Akteure kontrolliert, die es selber verursacht haben. Und wir treten da auf der Stelle. Also wir haben es im CO2-Markt gesehen, da platzt ja eine Blase nach der anderen mit Aufforstungsprojekten, die sich eben als nicht wirksam herausstellen. Und wir haben wertvolle Zeit verloren. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Auch das ist vorhin angesprochen worden. Club of Rome war, ne, Bericht an Jimmy Carter war in den 1970er Jahren.
72, ne?
Genau, wir haben es in der Oberstufe, also ich bin ja schon ein paar Jahre älter, deswegen muss ich da ein bisschen weiter zurückgehen. Anfang der 80er Jahre im Erdkunde-Leistungskurs gehabt. Klimawandel, selbstverständlich. Also es ist alles nichts Neues. Ne? Wir hatten gedacht, wenn wir damals so weitermachten, Es war 1981, wie damals wäre im Jahr 2000 alles vorbei. Und wir haben das mal so ganz grob, wenn ich es richtig erinnere, nochmal um den Faktor 4 erhöht, unseren Energieverbrauch, unser Gesamtumsatz. Ich übrigens genauso. Also ich bin auch ein alter Egoist. Ich versuche natürlich mit Solarenergie und Elektromobilität und bla bla bla, aber wenn das jeder Mensch auf der Erde machen würde, dann wäre dieser kleine Ball wahrscheinlich noch schneller kaputt, weil das auch nicht reicht. Ne? Und da ist eben die Frage, das ist ja die große Debatte, diese Verzichtsdebatte, die möchte ja keiner führen. Aber nochmal, wir sind, bleiben wir mal im Bereich Steuern, da verzichtet jeder Mensch oberhalb eines gewissen Einkommens logischerweise auf Lohn- und Einkommensbestandteile, weil es vorgeschrieben ist, weil es ansonsten ungerecht wird. Und das gibt es in schwachen Ansätzen im Bereich Umwelt, aber im großen Ganzen scheint das noch nicht zu funktionieren.
Und dann sehr gut und wichtig, was du gesagt hast, erinnern wir uns daran, warum haben wir eigentlich Staaten? Stimmt, da war doch was. Die sind dafür da, dass wir ein gutes Leben führen können, dass wir beschützt werden vor unter anderem Ungerechtigkeit. Na, und das ist natürlich in der Tat eine Frage, die immer wieder zu stellen ist. Ist das gewährleistet, auch mit der Art von Politik, wie sie durchgedrückt wird, wesentlich vielleicht von bestimmten Interessensgruppen? Du hast das Waldgesetz genannt, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie es dem Staat gerade so geht. Oder wie
ich darf nur mal ganz kurz eingrätschen, weil mir ist gerade der Begriff Adliger durch den Kopf gegangen. Also die neuen Adligen sind ja die Eigentümer von Social Media und großen Digitalkonzernen. Die alten Adligen sind noch immer die neuen Adligen, die gerade im Bereich Wald mit dem netten Begriff der familiengeführten Unternehmen. Das hört sich immer so ganz nett an, ne? Familiengeführt, ah, das ist nett, ne? Das sind so Vater, Mutter, Kind oder wie auch immer die Konstellation heute sein mag. Aber eine kleine Gruppe, eine kleine Sozialgruppe, die ein kleines Stückchen Wald bewirtschaftet, da geht es aber in Wirklichkeit um hunderte von Quadratkilometern bei Großgrundbesitzenden, die massiv Einfluss auf die Gesetzgebung machen. Das ist ja auch gut dokumentiert, zum Beispiel durch Lobby Control, um weiter so zu hantieren, letztendlich wie vor 100 Jahren. Und das nur gerade als Einschub.
Ja, absolut. Da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, dass etwa ja das Waldgesetz, das renoviert werden sollte, novelliert werden sollte in der letzten Legislaturperiode, gescheitert ist. Letztendlich, weil die Regierung nicht lange genug durchgehalten hat, aber eigentlich, weil der Druck so groß war dagegen. Und das waren genau die Gruppen, die gesagt haben, das beschränkt unsere Freiheit. Ja, und das ist dann dieses andere Thema. Was ist denn Freiheit des einen versus Freiheit der anderen, die oder auch Unfreiheit der anderen, die sich dadurch ergibt, dass die Umwelt in einem schlechten Zustand ist? Und dafür hatten wir Staaten geschaffen. Ja, dass es ausgeglichen werden, Interessen ausgeglichen werden. Dafür machen wir Gesetze. Da steht dann manchmal auch drin, du sollst nicht töten. Das ist gar nicht nur religiös umgesetzt, ne, weil es einfach sinnvoll ist, man soll andere Menschen nicht schlagen und ja, man soll vielleicht auch nicht Böden so behandeln, dass sie kein Wasser mehr speichern, dass der Wald nicht mehr ordentlich auf ihnen wachsen kann oder dass sie zum Klimawandel beitragen. Ja, und da robben wir uns so ganz langsam vorwärts. Habe ich schon den Eindruck, es gibt diesen Fortschritt, auch nochmal positiv, 70er Jahre, Club of Rome, 80er, 90er Jahre, Erdgipfel, Rio de Janeiro, die globalen Umweltkonventionen. Und dann ist der Diskurs schon auch in diese Richtung gegangen, dass wir Umweltgerechtigkeit brauchen, Klimagerechtigkeit. Dann gibt es aber immer wieder die Phasen, wo es zurückgerutscht und logischerweise, weil eben Gerechtigkeit bedeutet, dass man auch Interessen mal beschneiden muss. Und da muss man Interessen abwägen und das Ganze muss auch dynamisch angepasst werden an sich verändernde Bedingungen. Und jetzt sitzen wir mitten im rasch sich entfaltenden Umweltwandel. Und ich finde das relativ logisch, dass man dann zum Beispiel ein Waldgesetz nach 50 Jahren mal überprüft. Ist das noch tauglich oder müssen wir jetzt etwa den Klimawandel einbeziehen und auch die größere Notwendigkeit, Bodenschutz zu betreiben, Wasserschutz, Biodiversitätsschutz, das sollte ja da alles rein. Ökosystemleistungen, ne, die auch von ökonomischer Relevanz sind zum einen, aber zum anderen von Überlebensrelevanz. Und wäre, glaube ich, nicht schlecht, sowas in die Gesetze zu schreiben im 21. Jahrhundert.
Nee, also das wäre ganz sicher nicht schlecht. Und man muss ja sagen, wenn, vielleicht klingt das so, als ob jetzt hier ein bisschen zu viel Kritik mitschwingt. Wir leben ja in einer gut funktionierenden Demokratie. Ne? Und ich glaube, man ist, zumindest die meisten Menschen, können kaum dankbarer sein angesichts der Entwicklungen in den USA oder in Ungarn oder. Ne? Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Wir sind aber insgesamt noch zu langsam. Jetzt wäre es natürlich, ich weiß nicht, ob dir die Frage schon mal gestellt worden ist, was wäre, wenn du Bundeskanzler würdest oder noch besser Ökodiktator? Ist dir die Frage schon mal gestellt worden? Ich habe die schon mehrfach gestellt gekriegt. Vielleicht liegt das an mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du die Frage schon mal gestellt gekriegt? Also
die Antwort auf den Ökodiktator fällt leicht. Das würde ich dann doch ablehnen. Ich bin nicht so sehr für diese großen Führer, die alles wissen und sozusagen charismatisch dann die Menschen irgendwo hinbringen. Da gibt's genügend schlechte Erfahrungen damit. Gab's nebenbei auch heute mal so ganz kurz in einem Panel das Thema Politikverdrossenheit und man wünscht sich irgendwie diese Figuren, die Menschen, die da nur für das eine Thema stehen und das durchsetzen und durchbringen. Ich kann das verstehen. Zum anderen, glaube ich, wollen wir zusammen dann nochmal eine Lanze brechen für unseren Staat, der kompliziert ist und komplex und auch langsam und anstrengend, ne? Und mit diesem Vor und Zurück, zwei vor, drei hin und so weiter. Aber wahrscheinlich doch viel besser als eben Einzelne, die Komplexität von Gesellschaften nicht erfassen können und auch nicht die Komplexität von Ökosystemen und dann ja mit größter Wahrscheinlichkeit in die falsche Richtung laufen und dann im schlimmeren Fall jede Menge Menschen mit in die falsche Richtung führen. Aber da sind wir wieder bei der Frage falsch, weil wer definiert, was ist falsch richtig. Und was ist richtig? Und darüber müssten wir doch mehr reden. Und das tun wir gar nicht in Deutschland.
Können wir ja sofort machen. Also wir werden es nicht klären. Das würde jetzt falsche Erwartungen wecken. Aber du hast mal den schönen Satz geprägt, zumindest für mich, dass Wald schlechter vorherzusagen ist als das Wetter. Und ich muss sagen, zumindest aktuell die Wettervorhersage hier für Wershofen hat jetzt keinen Tag gestimmt. Das ist übrigens kein Bashing für Meteorologen, sondern es ist einfach wirklich irre schwer vorherzusagen bei relativ chaotischen Wetterlagen. Stabile Hochdruckgebiete, okay, alles klar, aber bei solchen Wetterlagen, wo ständig irgendeine Regenzelle, Gewitterzelle reinzieht, das hat Kachelmann übrigens mal gesagt, wenn ein Gewitter für Freitag 17 Uhr vorhergesagt ist, dann steht fest, Freitag 17 Uhr gibt es kein Gewitter. Also das ist Stand der Meteorologie. Und Wald ist schwerer vorhersehbar, weil es noch viel mehr Komponenten gibt. Es ist eine unendliche Interaktion, die da stattfindet. Das heißt, wenn wir das nicht verstehen, wie wollen wir dort Richtungen einschlagen, die uns in 10, 20, 30, 40 Jahren in bessere Zustände führen bei gleichzeitig sich verändernden Parametern. Also wir machen es ja gleichzeitig wärmer, pusten noch mehr Treibhausgase in die Luft, baggern noch mehr Rohstoffe ab, verschmutzen die Meere und so weiter. Die Frage wäre, gibt es nicht Möglichkeiten, ich sage mal ein einfaches Beispiel, ich selber bin kein Arzt, ich weiß, wenn mein Fieberthermometer 41 Grad zeigt, ist nicht gut. Ne? So, das ist sind ganz einfache Daten, die ich verstehe und wo ich weiß, ich muss mir Hilfe holen oder jemand anders. Ne? Könnten wir darüber nicht einen besseren Umgang mit der Natur finden?
Mhm. Mir fällt jetzt so ein bisschen Hans Jonas ein, ein Philosoph, der ja das Prinzip Verantwortung geprägt hat, auch in der gleichen Zeit damals, ich glaube 79 war das, auch großen Einfluss genommen hat auf die Art, wie wir an Technikfolgenabschätzungen rangehen und so weiter. Vielleicht nicht genug Einfluss. Und der hat, deswegen komme ich auf ihn, auch die Heuristik der Furcht da propagiert. Tatsächlich im Angesicht von möglicherweise Schlimmem, was kommt, auch in Bezug auf Folgen von Dingen, die wir tun, dann von den schlechteren Szenarien auszugehen, ja, und dann daraus ergibt sich relativ schnell das Prinzip Vorsicht, ja, und da kommen wir dann zurück zum Wald, weil heute, klar, wir haben dieses Dilemma, es ist eigentlich nicht auflösbar, diese schnellen Veränderungen, dem Wald geht's nicht gut, viele wollen was tun, wir müssen was tun, viele verlieren sogar vielleicht ihre Wirtschaftsbasis, manche verlieren ihre Lebensgrundlage, und übermorgen ist das Klima schon wieder anders und was tun? Aber jetzt trotzdem sich die Zeit zu nehmen und sagen, okay, Vorsicht, ne, ehe man zum Beispiel einen alten Baum umlegt, der 200 Jahre alt ist, der gerade noch lebt und jede Menge gute Leistungen für uns Menschen erbringt, CO2 einspeichert, kühlt, Wasserkreislauf im Gang halt, Boden bildet, Lebensraum ist für jede Menge Arten. Ehe wir das tun und dann ja den sozusagen fällen, weil wir gerade den kurz zu Holz machen wollen und dann vielleicht aber übermorgen feststellen, das war doch besser, den da zu haben. Ne? Ist das nicht wieder reversibel? Und insofern ist, glaube ich, Prinzip Vorsicht ein guter Berater. Was unangenehm ist in der Gesellschaft, die sehr viel, sehr schnell was will, auch tatsächlich viele Bedarfe hat, auch Rohstoffhunger, wo es offenbar jetzt unheimlich schwierig ist, mal auszuhalten, dass ein Baum, der 200 Jahre alt geworden ist, dass der auch mal 210 Jahre alt werden darf oder 250 idealerweise. Ne?
Die Frage ist, ob wir nicht grundsätzlich eine völlig andere Blickrichtung brauchen. Also nochmal, in den 80er Jahren, es war alles klar, wir haben alles Mögliche gesammelt, Rohstoffrecycling war zumindest in der Bevölkerung viel stärker angekommen. Ich erinnere nur an diese Schlagworte Jute statt Plastik. Also es war Anfang der 80er Jahre klar, wir haben viel zu viel Plastik in der Umgebung. Und das ist ja um Größenordnung mehr geworden bis jetzt. Ich kann mich noch an diese, es waren zugegebenermaßen nicht besonders schicke Jutebeutel, die man da hatte, auch sehr kratzig. Also man kann Umweltschutz auch mittlerweile ein bisschen schöner machen. Aber ob der Ansatz nicht ein bisschen anders sein könnte. Ich komme nochmal auf die Buckelwale zurück. Also beim Walfang hat das ja gut funktioniert. Und ich glaube nicht, weil die Menschen verstanden haben, was Wale im Ökosystem machen. Also unterstelle ich mal einfach. Sondern es war einfach Mitleid. Es war Empathie. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir Umweltschutz mit mehr Empathie ausstatten oder einfach den Ansatz empathischer wählen. Es geht ja, also Umweltschutz sind für mich und für dich ja auch immer Menschen inklusive. Ne? Also das wird ja immer so ausgeblendet, hier der Mensch, da die Natur und wir müssen die Natur vor den Menschen bewahren. Nein, wir müssen schauen, dass das Miteinander, dass das eingebettet wieder vernünftig funktioniert. Und dann wird es ja noch komplexer. Also wenn wir die Natur schon nicht verstehen und die Bedürfnisse des Menschen erfüllen wollen und die Interaktion noch so gestalten, dass die Natur, die wir nicht verstehen, nicht so stark beschädigt wird, da wissen wir schon gar nicht, wie weit wir gehen dürfen, bis dieser Punkt einsetzt, ob man nicht schneller über die Empathie zum Ziel kommt. Ich erinnere nur an einen Satz, den habe ich dieses Jahr im März in Paris gehört von Antonio Nobre, dem brasilianischen Forscher, der über diese fliegenden Flüsse auch forscht. Und der hat das in einem Wort zusammengefasst, was uns nach vorne bringt. Und das hat er im vollen Ernst gemeint. Das war das Wort Liebe.
Ja, mindestens brauchen wir mehr Respekt wieder vor den Mitlebewesen und den Systemen, in dem wir leben. Und das ist ja das Tolle. Wir sind ja befähigt zur Liebe, Leben zu lieben. Biophilie ist ja ein Begriff, der geprägt wurde, auch von einem Wissenschaftler. Und wo eben deutlich ist, wie wichtig diese Biophilie auch am Ende und gut für uns ist, weil das über die Gesundheitswirkung zurückwirkt. Und es ist sicher nicht zufällig entstanden in der Evolution des Menschen, dass wir dazu befähigt sind. Wir sind befähigt, empathisch mit Regenwürmern zu leiden. Wir sind dazu befähigt, Tränen in den Augen zu haben, wenn wir einen alten Baum sehen. Wir hatten heute die Situation hier auch, einen Urwaldbaum, der diese starken Gefühle auslöst. Und das lohnt sich, darüber nachzudenken, warum können wir das und wofür ist das gut? Und dann ist es aber wiederum faszinierend, dass wir beides können. Wir sind befähigt zur Liebe und wir sind befähigt zur absoluten Brutalität gegenüber Mitlebewesen, mit Menschen nebenbei auch. Ne? Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Erkenntnis auch aus der psychosozialen und Forschung, aus einer evolutiven Perspektive, dass Menschen, wenn sie geboren werden, zu allem befähigt sind, eben gut zu werden, aber auch sehr, sehr böse. Und dass es zu unserer Menschwerdung gehört, dass wir uns selbst zähmen. Und das passiert über die Einbindung in soziale Gemeinschaften, die Sozialisierung. Und das Blöde ist, dass man das nicht wie in der Evolution einmal geschafft hat und dann erben wir das, sondern es muss jeder Mensch neu erlernen. Ne, gut zu sein, zu anderen Menschen Regeln zu respektieren, andere Lebewesen zu respektieren. Und das braucht entsprechend Erziehung, das braucht Regeln, das braucht eine Moral, die idealerweise irgendwie gerechtfertigt ist, eine ethische ethisch basierte Moral, wo dann eben es auch heißt, bring kein Tier um, wenn das einfach nicht für dein Überleben notwendig ist. Oder wie der Hans Jonas diesen ökologischen Imperativ gesagt hat, ne, handle so, dass die, ich kann es jetzt nur sinngemäß zitieren, dass die Erde ein echtes Leben von Menschen auch permanent und weiterhin ermöglicht.
Da ist die Frage, also uns nicht in diesem Podcast, aber als Menschheit rennt ja die Zeit weg. Und es gibt ja, gab schon viele große grüne runde Tische, wo die Gruppen zusammenkommen, Lösungen erörtern. Und das Resultat ist ein steigender CO2-Ausstoß. Man muss es sagen, wie es ist. Auch wenn Einzelprojekte funktionieren, faktisch in Summe hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert, sondern die Situation verschlimmert sich täglich. Und dann ist eben die Frage, zumindest, und insofern begrüße ich deinen Ansatz, mal innezuhalten und nachzudenken, ist das der richtige Weg? Ich sag mal ein Beispiel. Im Moment verschieben sich ja in vielen Ländern die Regime Richtung Autokratie, weg von der Demokratie. Das ist ja im Moment eine leider doch größere Entwicklung. Die Frage ist, könnten autoritäre Regime dauerhaft Umweltschutz betreiben? Also, weil autoritäre Regime beinhalten für mich automatisch eine verringerte Empathie. Ne? Denn die Autorität wird ja gegenüber Personen ausgeübt, die dann in ihrer Freiheit und möglicherweise sogar in ihrer körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt werden. Solche Regime können meiner Meinung nach keinen langfristigen Umweltschutz gewähren, weil je nach Lust und Laune ja Dinge auch wieder umstoßen werden können. Und die Frage ist, ne, ob man nicht verstärkt Kraft in Toleranz, mehr Demokratie investieren sollte. Ich erinnere nur an die Regenbogenflagge auf dem Bundestag, die dann eben nicht gehisst worden ist. Das ist ja auch ein Zeichen. Das hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gerade angesichts der internationalen Entwicklung erwartet hätte, dass man im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigt.
Ganz wichtig, was du sagst, und inspirierend auch, weil ich versuchte gerade herzuleiten, dass wir Menschen als Individuen, jeder einzeln für sich lernen müssen, im Laufe unserer Erziehung ein guter Mensch zu werden, dass wir lernen müssen, Bindungen einzugehen zu Menschen, zur Umwelt und so weiter. Und das ist anstrengend und braucht entsprechend auch einen Rahmen und braucht Förderung. Es braucht die anderen, die das tun. Und es ist natürlich absolut vergleichbar mit den politischen Systemen, wie wir auch schon gemerkt haben. Ne? Weil eine Zeit lang dachte man, das ist da so eine kulturelle Evolution, die passiert ganz automatisch, irgendwie von den Adligen, Aristokratien, Königen, Pharaonen und so weiter, geht das alles dann automatisch zur Demokratie. Irgendwann fallen dann die kommunistischen, autokratischen Systeme und dann haben wir so westliche Demokratien überall. Und dann ist das Ende der Geschichte erreicht. Fukuyama war dann gar nicht so. Und dann stellen wir fest, verdammt, diese Demokratien müssen auch erzogen werden, gepflegt werden, gelebt werden. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem, in das wir reingerutscht sind, das heute auch aufschien, weil eben diese Verdrossenheit da ist, die wir nachvollziehen können, die wir da irgendwie in den 70er Jahren da in der Schule waren und später. Das dauert zu lang, es bringt doch alles nichts und schon wieder ist das Gesetz nichts geworden. Aber es ist natürlich brandgefährlich zu sagen, okay, dann lass es einfach wenige Regeln für uns und wir lassen uns nicht ein auf diese Debatten und den Parlamentarismus. Und dabei ist es wahrscheinlich ja das beste und artgerechteste System auch für uns, uns zu organisieren.
Ja, und nochmal für alle, die jetzt zuhören, also wir entfernen uns überhaupt nicht vom Wald, wir sitzen quasi mittendrin. Denn die Frage ist ja, wie kann man dieses Ökosystem wirklich, soweit es möglich ist, schützen? Ich glaube, das Sicherste, was es in Deutschland gibt, ist das Grundbuch, ne, wenn mich alles täuscht, in Bezug auf langfristige Sicherung von Liegenschaften, um es mal so technisch auszudrücken. Aber auch so etwas könnte man ändern. Und wir sehen es ja aktuell, es verschieben sich Mediengewohnheiten. Also auch das hat alles was mit Waldschutz zu tun. Ne? Natürlich auch mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das ist nicht der Tod des Abendlands. Also ich glaube, im 19. Jahrhundert fand man Romane ganz furchtbar, weil die angeblich verblöden. Heute möchten viele Menschen, dass mehr gelesen wird, weil das eben bildet und die Gehirnaktivität anregt. Dasselbe war bei der Einführung des Radios, dasselbe war bei der Einführung des Fernsehens, dasselbe war bei der Einführung der Computer, Internet und so weiter und Handy. Und jetzt sind wir bei Social Media. Also ich würde es gar nicht verteufeln. Aber wir schauen uns eben an, wie so etwas genutzt wird. Und es geht eben auf Schnelligkeit und im Zweifelsfall eben auf Ungeduld. Das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, einer der ganz, ganz vielen Gründe, warum ein Donald Trump so erfolgreich sein kann, weil er einfach sagt, ich hau mal auf den Tisch und ich rede mal Klartext und ich mache da was kaputt und da wird schon irgendwas Neues draus entstehen. Das ist natürlich nicht der Weg, den ich wählen wollte. Ich würde natürlich davon abgesehen auch niemals Ökodiktator sein wollen. Ganz furchtbar. Ich antworte auf solche Fragen immer nein, danke. Ich bin gerne einer von 83 Millionen Wählenden. Die Frage ist, wie viel Geduld verträgt Umweltschutz? Aber das erfordert ja Geduld. Also Demokratie ist ja so ziemlich die langsamste Form der Entscheidungsfindung.
Ich glaube, wir beide sind auch manchmal ungeduldig.
Ja.
Und das ist auch wichtig. Auch das gehört dann zu einem demokratischen System dazu. Und da können wir auch wiederum dankbar sein, dass wir einfach den Mund aufreißen können und Menschen und Institutionen kritisieren können. Und das braucht, das ist anstrengend, das ist manchmal nicht gern gesehen. Aber das ist auch Teil natürlich dieses Ringens um den guten Weg. Den guten Weg können nicht Einzelne bestimmen. Es muss sich ergeben aus dem Interessensausgleich, das ist völlig klar. Aber wenn etwas offenkundig auf dem Stand des Wissens nicht richtig ist und falsch, dann muss das angeprangert werden. Und da wissen wir, das geht in vielen Staaten nicht. Und wo Menschen, die das, ja, wie in der Nähe schon, in Osteuropa, in Rumänien gibt es Beispiele, die sich für den Waldschutz einsetzen, da gegebenenfalls in Lebensgefahr kommen. Und da können wir dankbar sein, dass es in Deutschland nicht der Fall ist. Und das müssen wir auch erhalten. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb uns mit der Kritik zurückhalten und dass wir nicht ungeduldig sind. Und ich wünsche mir manchmal, irgendwer hat es heute gesagt, genau, Eckhard von Hirschhausen, irgendwie je älter er wird, desto ungeduldiger wird er. Geht mir genauso. Ja, weil man hat halt auch diese Erfahrung von allem, was schon nicht geklappt hat und auch vielleicht die Erfahrung der Verschlechterung, ja, was alles schon verschwunden ist. Auch das wurde ja heute thematisiert. Die Arten unserer Kindheit in den Räumen, wo wir aufgewachsen sind weg, geht mir ganz genauso. Muss man noch nicht mal so alt sein wie Michael Suko, der genannt wurde, der irgendwie, klar, noch mit Großtrappen da umgeben war, als er die Schafe gehütet hat. Aber auch in meinem Kindheitslebensraum sind ganz viele Arten einfach nicht mehr da. Oder jetzt in den letzten 20 Jahren merkt man ja lokal überall, wie sich's verschlechtert. Und da muss man ungeduldig werden. Man darf sich nicht dran gewöhnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist eine andere Gefahr, die ich sehe. Eben Shifting Baselines ist etwas, was wir gut können als Menschen. Das hat uns erfolgreich gemacht. Wir sind damit um die ganze Welt migriert und haben uns an alle Situationen neu angepasst, von der afrikanischen Savanne bis in Polarregion. Aber das wird uns ein bisschen zur Falle. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass diese Welt so viel ärmer wird und ungerechter und schlechter. Und ja, die Ungeduld, wie bringen wir die konstruktiv in die Gesellschaft? Was meinst du?
Ja, das ist die Frage. Brauchen wir die Ungeduld in der Gesellschaft oder bräuchten wir vielleicht ein anderes Vorgehen? Also wir haben ja hier bei dem Waldgipfel, wofür ich sehr dankbar bin, schon mal eine ganz tolle Vernetzung von unterschiedlichsten Menschen in unterschiedlichen Bereichen, die grundsätzlich schon alle sehr ähnliche Dinge wollen, aber unterschiedliche Kompetenzen haben. Das ist schon mal toll. Und das befördert ja auch so eine Veranstaltung und verleiht ihr ein gewisses Gewicht. Also das, ne, gucken viele Leute zu und jede Person pickt sich das raus, was sie brauchen kann. Das vermisse ich zum Beispiel bei NGOs. Also das ist heute schon mal angeklungen. Da ist ja eine Macht dahinter. Es gibt ja schon ganz viele Menschen, die sich engagieren wollen, die vielleicht die notwendige Ungeduld haben, die alleine ohnmächtig sind. Da möchte ich gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. So ohnmächtig ist man als einzelne Person gar nicht. Aber institutionell könnte man sich viel, viel stärker vernetzen und diese ganzen Animosität mal an Seite lassen. Ich kann auch bei etlichen NGOs viele Punkte finden, wo ich sage, da gehe ich überhaupt nicht mit, aber die Grundrichtung stimmt. Und wenn wir alle in diese gemeinsame Grundrichtung gehen, die braucht sich noch nicht mal zu 80% decken, es reicht schon 60%, dann haben wir schon Millionen Menschen, die dort als eingetragene Mitglieder mehr oder weniger aktiv drücken könnten. Also das wäre ja schon mal ein Fund, mit dem man wuchern könnte.
Es sind heute diese Institutionen besprochen worden und auch kritisiert worden, weil die so groß seien. Gibt es auch irgendwie im Angelsächsischen den Begriff der Fat Cats, die dann irgendwie so groß sind und dick, dass sie dann träge werden. Das ist, glaube ich, nicht allein das Problem, dass sie die Strukturen haben und komplex sind. Aber klar, in dem Moment, wo diese Institutionen so ein Gefüge bilden, wo so viel Klarheit zu sein scheint. Ja, gewöhnen die Menschen sich ab, ungeduldig zu sein. Ich glaube, das ist ein Problem auch in Institutionen, in Behörden und auch in behördifizierten NGOs. Ne? Und da ist die Frage, wie kriegen wir die Ungeduld konstruktiv kultiviert? Letztendlich auch die Empörung. Ja, ich will ja nicht sagen, empört euch, hat es auch schon mal ein Buch zugegeben, was ich für ein sehr legitimes Gefühl halte. Wenn wir einfach wir sind dazu befähigt, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, empören wir uns. Und das sollten wir schulen.
Die Frage ist halt, ob, ich würde gerne den Begriff der Liebe nochmal einbringen, ob wir nicht das Feld zu schwach beackern. Wir argumentieren zu Recht über Verluste und Angst ist ein starker Motivator, überhaupt keine Frage. Und das braucht es auch. Es geht nicht um das Ausblenden, aber es geht um das Triggern der anderen Gefühle. Wir haben eine riesige Klaviatur und wir spielen im Moment die ganze Zeit in Moll. Also ich würde gern mehr Dur-Töne reinbringen. Das sehen wir allgemein in der Umweltpolitik, dass Deutschland viele Meilensteine gesetzt hat, vieles auch verschlafen hat, überhaupt keine Frage, aber im Hintergrund rollt schon mal eine riesige Welle, wenn wir zum Beispiel an die Energiewende denken. Da ist vieles sehr viel besser gelaufen, als das im allgemeinen Bewusstsein ist. Ne? Würde ich mal so feststellen. Da kann noch vieles mehr passieren, gar keine Frage. Aber da überschlägt sich gerade der Markt in eine Richtung, dass er auch ohne ökologischen Hintergedanken rein aus der Ökonomie in die richtige Richtung laufen wird. Einfach weil zum Beispiel Solarenergie so billig geworden ist, dass das global gar nicht mehr aufzuhalten ist. Aber diese freundliche Klaviatur, also bleiben wir mal auf den einzelnen Menschen, kommen wir mal von den riesen NGOs mit 1 Million Mitgliedern auf die Einzelpersonen zurück. Eine Einzelperson, auch das war heute schon mehrfach Thema, da geht es um Glück, da geht es um Gesundheit, da geht es ab einem gewissen Level nicht mehr um Geld, nicht um das 30. Paar Schuhe und nicht um das um den Zweitwagen, sondern es geht um Glück und Gesundheit. Und wenn man schaut, wir haben eine einzigartige Chance, zumindest in diesem Raum jetzt hier mal hier in Wershofen, aber für ganz, ganz viele Menschen, die zuhören, trifft es auf, zu in der besten aller Zeiten zu leben. Hier, also nicht, es gibt viele Länder, die sind da leben die Menschen in einer sehr schlechten Zeit, aber hier speziell in einer sehr, sehr guten Zeit, für die man auch dankbar sein darf. Also man muss sich nicht die ganze Zeit schlecht fühlen für seine eigene Existenz. Wir können ja nicht uns selber aus dem Kontext rauslösen und uns völlig selbst zu verleugnen. Diese Dankbarkeit, wenn man die stärker mal in den Vordergrund stellen würde, auch über das Erreichte, die würde vielleicht auch zu etwas mehr Großzügigkeit Menschen gegenüber führen und damit ausdrücklich auch gegenüber Natur, weil man kann Menschen nicht aus dem Naturkontext rauslösen. So mehr Großzügigkeit, und da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, Finanzmittel, da muss es Transfers geben. Es ist überhaupt keine Frage, dass hier besonders viel Geld landet, weil eben Rohstoffe und auch Dienstleistungen aus Ländern stammt, wo wenig Rücksicht auf Natur genommen wird und noch viel weniger Rücksicht auf Menschen. Aber also zum einen muss es reguliert werden, staatlich, aber Politik kann nichts regulieren, was Bevölkerung nicht mitträgt, zumindest nicht Demokratien. Ne? Also mir fehlt diese positive Aufbruchstimmung, diese Solidarität, wir hatten das übrigens 2015, das wird im Moment ja schon wieder groß drauf rumgehauen, diese Solidarität mit flüchtenden Menschen, die in Deutschland zu einer Stimmung geführt hätten, die man gar nicht für möglich gehalten hat, eine positiven. Ne? Und so eine Aufbruchstimmung würde ich mir insgesamt für diesen Globus wünschen, speziell natürlich für den Wald.
Also ich lasse jetzt meine Ungeduld beiseite. Ich glaube, das ist der Spagat, den wir machen müssen. Wir dürfen nicht irgendwie complacent sein, uns selbstzufrieden zurücklehnen und sozusagen beglückt schauen auf alles, was wir schon erreicht haben. Wir müssen das würdigen. Das haben wir hier auch getan. Auch, dass wir in einem guten, relativ guten Staat leben. Das ist ganz wichtig, regelmäßig zu betonen. Und ansonsten bin ich komplett einverstanden, völlig klar. Und da sind wir ja auch dann wiederum zurück bei der Ethik, ja, und den großen Fragen, wozu ist denn das alles gut? Ne? Warum machen wir das? Und am Ende würden alle Menschen das beantworten, damit ich ein gutes Leben habe. Ne? Und das heißt, dass ich gesund sein kann, dass ich Beziehungen habe, dass ich aufgehoben bin, dass ich nicht vertrieben werde, dass ich ein Bleiberecht habe. Alles das, was auch in verschiedenen Diskussionen heute angesprochen wurde. Und da gibt es ja auch die Ansätze entsprechend des guten Lebens, auch als ethisch begründbares Leitbild auch voranzustellen, ne, was auch ein Vorschlag wäre, vielleicht dem folgen, was du sagst, so in Deutschland, warum machen wir Deutschland? damit wir hier ein gutes Leben haben für alle, die hier sind, die zu uns kommen und die in Zukunft hier leben sollen. Und was heißt gutes Leben? Darüber kann man dann diskutieren. Und das wird aber immer ausgehen davon, dass wir möglichst unversehrt sind und dass wir Lebensgrundlagen haben, die intakt sind und die nicht sozusagen beschädigt werden durch einzelne Interessensgruppen.
Und damit sind wir wieder auf einem Punkt, den wir sowohl im Podcast als auch bei dem Waldgipfel hier schon öfter thematisiert haben, dass wir hier mindestens Prioritäten verschieben sollten. Also das ist das Thema Tierfutterfläche versus Wald. Schön wäre es, wir würden das dem Ökosystem Wald zuliebe machen und den Millionen von Lebewesen, die dort leben und auch ein Bleibe- und Lebensrecht haben. Aber das wäre schön und das andere wäre intelligent. Es wäre intelligent, wenn wir es deswegen machen würden, damit wir zukünftig weiter Wasser haben, damit es hier nicht so heiß wird. Und vielleicht als praktischer Tipp mal für alle, die sich so ein bisschen angegriffen fühlen, weil sie halt jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Teller haben. Es geht nicht darum, Menschen vorzuschreiben, was sie essen. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt nicht. Also dann, wenn es tödlich wird für andere, da wäre ich dann der Meinung, sollte der Staat dann schon mal eingreifen. Aber ein erster Schritt wäre ja, dass man sagt, man ersetzt mal Dinge, die ohne Fleisch genauso gut schmecken wie mit. Es gibt mittlerweile also ich bin so ein typischer Ersatzprodukt-Fritze. Also ehemaliger ja gerne Fleischesser, nicht viel, aber gerne. Und es gibt mittlerweile so viele Produkte, die einem das sehr leicht machen, in Pflanzen zu beißen. Ne? Wo man wirklich sagt, verdammte Hacke, die haben mir hier den verkehrten Burger gegeben. Ne? Und sagt, nee, das stimmt schon. Man guckt sich hier genaue Strukturen an und sagt, nee, das ist schon tatsächlich pflanzenbasiert. Da ist es ja nur wirklich egal. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, also ganz, ganz wenige Menschen auf diesem Planeten Fleisch essen, weil sie gerne Tiere töten, ne? Sondern weil es schmeckt. Also, und wenn das der Preis dafür wäre, dass wir, ich habe es mal für Deutschland ausgerechnet, wenn die Gesamtgesellschaft auf den klassischen Sonntagsbraten zurückginge, könnte hier eine Fläche frei werden der Größe Bayerns und Thüringens zusammen. Für mehr Wildnis. Also Wald, wie wir ihn kennen in Deutschland, ist ja doch überwiegend sehr stark verändert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn wir Wildnis zurückbekämen, also wir können gerne Holz nutzen, wie viel, das muss man eben jedes Mal neu diskutieren, und zwar jedes Jahr blöderweise, weil wir jedes Jahr die Bedingungen verschlechtern. Aber wenn wir große Wildnisflächen zurückbekämen, dann bekämen wir nicht nur kühlere Landschaften, feuchtere Landschaften, weniger durch Hochwasser geplagte Landschaften, sondern wir bekämen viel mehr Freude. Also zumindest den Menschen, die heute hier anwesend sind und hoffentlich auch allen, die zuhören, macht es ja eine Riesenfreude, durch intakte Natur zu laufen. Das kann man intuitiv im Übrigen spüren. Also viele Menschen haben noch ein gutes Gespür dafür, ob Wald intakt ist. Und ich erinnere mich gerne an Gruppe mit Studierenden aus Eberswalde, das erste Jahrgang des neuen Studiengangs. Eine Riesenfreude, diese jungen Menschen durch einen Urwald hüpfen zu sehen, den Kopf voller Fragen, den Blick auf den Boden, das offen für alle kleinen Wunder. Wie will ich das monetarisieren?
Genau, das ist wahrscheinlich gar nicht notwendig, um ein gutes Leben zu führen. Nee. Und du hast es jetzt an dem Beispiel der Ernährung festgemacht, was tatsächlich so eine Schlüsselbedeutung hat. Aber ich glaube, genauso könnten wir uns in jedem Moment fragen, weil ja jeder Tag bei uns, der ganze Tagesablauf aus Entscheidungen besteht, ne, ob man irgendwie was kauft oder ob man irgendwo hinfährt und so weiter, dass man sich immer fragt, ist es eigentlich gut für mich und ist es gut für die anderen Menschen und die anderen Lebewesen, ist es gut für den Planeten? So, und da sind wir bei dieser ethischen Reflexion, von der ich mir mehr wünschen würde, dass sie uns begleitet. Und man muss nicht immer eine klare Antwort haben. Man muss nicht immer sagen, auf keinen Fall esse ich jetzt da diesen Burger oder irgendwas, aber einfach mal kurz zu zögern und sagen, ja, heute vielleicht, aber morgen dann nicht oder ne, und so weiter. Und das würde sehr viel helfen und würde ja so ein Prinzip der Zögerlichkeit, vielleicht schon auch, ist es auch eine Form von Achtsamkeit, bedeuten, die ja uns hilft, das Prinzip Vorsicht irgendwie als Gesellschaft dann zu verfolgen. Und am Ende muss man auch ein bisschen ehrlich sein und sagen, also wir sind jetzt in der Lage, die ist nicht so günstig. Da kommen wir nur raus, wenn wir nicht genauso weitermachen wie bisher.
Ja, und vielleicht zum Abschluss nochmal, ethische Überlegungen funktionieren nicht ohne saubere Wissenschaft. Ne, wir müssen ja wissen, worüber wir reden, um auch vernünftige ethische Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja wirklich ein großes Problem unserer Zeit, dass bei doch einer ganzen Reihe von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen in unserem Land der häufige Reflex ist, das kann man aber so oder so sehen. Also dass gar nicht mehr klar ist, was ist überhaupt Wissen? Was sind überhaupt Fakten? Ne, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist ja Tatsache so, also wir brauchen da gar nicht in die USA zu schauen, das haben wir auch hier auf TikTok, Instagram, sonst irgendwo. Ich sehe es auch bei meinem Kanal teilweise, was da teilweise so untersteht, wo ich wirklich denke, Leute, aber das kann man nachlesen, zum Beispiel in peer-reviewten Studien. Auch die müssen nicht immer jeden Sachverhalt, für den sie zitiert werden, sauber hergeben, aber da kann man nachlesen, was haben die überhaupt ermittelt und worum ging es da und ist das eine verlässliche Quelle. Vielleicht das zum Abschluss nochmal, brauchen wir auch nicht in dieser Hinsicht eine verbesserte Schulbildung. Schulbildung, auch universitäre Bildung, gut, bei Universitäten gehe ich mal davon aus, bei universitärer Ausbildung, dass das Thema klar sein sollte, wo Fakten herkommen, was man Fakten nennen darf, aber gehen wir mal eine Stufe drunter, zu etwas jüngeren Menschen, brauchen wir auch da nicht eine bessere Bildung diesbezüglich, damit auch junge Menschen besser verifizieren können, was wird mir hier gerade eigentlich, wird mir hier ein Bär aufgebunden oder ist das tatsächlich Tatsache?
Ich denke ja, vor allem eine Bildung im Sinne von kritischer Reflexion mehr als einfach Quantität von Wissen. Hm. Na, und das umso mehr, als wir jetzt in diese Zeit reinlaufen oder reingelaufen sind, der künstlichen Intelligenz. Ja, wo wir sozusagen auf Knopfdruck irgendwie alle Antworten bekommen auf Fragen, die wir dir gestellt haben. Ja, in der Tat dann die Frage erstmal voranzustellen, was muss ich wissen? Und okay, diese Informationen, die ich da bekomme, wie plausibel ist die? Ne? Und dann diese grundlegenden Fragen, mit denen Wissenschaft sich ja abmüht seit Jahrhunderten, irgendwie vermeintlich auf der Suche nach Wahrheit, wo wir wissen, es gibt gar nicht die Wahrheit, es gibt irgendwie Wissen, das mehr oder weniger gesichert ist, das so lange gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und so, das ist so ein bisschen schwierig für Menschen damit umzugehen, die in der Tat dazu nicht ausgebildet sind. Und deswegen ganz wichtig, was du sagst, von Grundschule an, sozusagen zu erfahren, was erlebe ich, wie nehme ich es wahr, was ist meine subjektive Erkenntnis, was ist die subjektive Erkenntnis des anderen und der anderen und wie einigen wir uns da auf ja einen vorläufigen Wissensstand und dann immer auch die Bewertung dabei, ist das gut zu wissen und wofür ist das gut und wo wollen wir hin?
Ja, also das kann man vielleicht nochmal zusammenbindend und zusammenfassen, es wird anstrengend bleiben. Vielleicht wird es sogar noch anstrengender, wenn wir diese Sachen berücksichtigen wollen. Aber wir sollten auch immer im Blick behalten, was wir da gewinnen können. Ne? Und wenn wir uns diese Erde anschauen, die wird ja unfriedlicher durch Intoleranz. Die wird zerstört durch Intoleranz. Ne? Und Toleranz kann man wirklich im Alltag üben. Und das muss gar nichts mit Wald oder Umwelt zu tun haben. Ne, weil wenn man tolerant gegenüber seinen Mitmenschen ist, dann ist man automatisch auch tolerant gegenüber Mitgeschöpfen. Also ich kann mir keine Menschen vorstellen, die wissentlich Tiere quälen, wenn sie Menschenfreunde sind. Also das schließt sich für mich aus. Das ist eine Gesamthaltung, die kann man aber trainieren. Übrigens auch über die Muskulatur gibt es ja schöne Untersuchungen, dass auch die Muskulatur Rückmeldung ans Gehirn liefert. Stichwort Botox, ne? Also wer sich die Gesichtsmuskulatur ein bisschen lähmen lässt, hat auf der einen Seite diese positive Rückmeldung nicht, aber das habe ich auch gelesen, so zum Thema Zornesfalten und so weiter, dass tatsächlich sich die Psyche verbessern kann, wenn nicht ständig die Rückmeldung von diesen verkrampften Stirnmuskeln kommt. Ich habe schlechte Laune, auch wenn man das gar nicht hat in diesem Augenblick. Das nur als kleiner Sidekick nebenbei. Also wenn man versucht, ein freundlicherer Mensch zu werden, kann sich das auch auf den Wald auswirken. Damit möchte ich diese Podcast-Folge beschließen. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Diesmal live vom Waldgipfel. Und damit gebe ich wieder zurück an Eva. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.